True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Dieses Gefühl, verfolgt zu werden, das kennt, glaube ich, jeder. Man ist auf dem Weg nach Hause, es ist vielleicht nachts dunkel, die Straßen sind leer und trotzdem fühlt man sich irgendwie beobachtet und unbehaglich. Man wechselt vielleicht die Straßenseite, wenn einem jemand entgegenkommt und man zählt die letzten Meter bis zur Haustür. Dann steckt man ganz schnell den Schlüssel rein und atmet erstmal tief durch, sobald die Tür zu ist. Ich persönlich kenne das als Frau besonders. Sven, wie ist das bei dir? Hat man auch als Mann so ein Gefühl?
Ja, also das ist mir durchaus auch schon passiert. Jetzt nicht regelmäßig, aber ich habe das auch schon erlebt, weil ich, wenn ich zum Beispiel im Dunkeln noch im Wald spazieren war mit dem Hund, dass mir das dann mal unheimlich wurde. Und ich kenne das vor allem aber in dem Zusammenhang als Vater, dass ich zum Beispiel versuche, solche Situationen für meine Kinder zu vermeiden, zum Beispiel meine große Tochter, wenn die jetzt abends nochmal in der Stadt ist oder in der Disco, dann sehen wir schon zu, dass sie immer wirklich jemanden auch abholt dann. Ne?
Und meinst du, das ist eine realistische Angst?
Ja, also natürlich ist es nicht so, dass jetzt jedes Mal, wenn man irgendwie allein abends unterwegs ist, dass dann wirklich auch was passiert. Das passiert ja wirklich nur selten was. Aber unrealistisch finde ich es nicht, denn sonst würde ich sie ja auch nicht immer abholen. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wir gucken wirklich, dass sie nicht nachts alleine durch die Straßen geht oder von einer Party nach Hause geht, sondern dass wirklich immer entweder meine Frau oder ich sie dann halt mit dem Auto abholen. Und das tun wir natürlich, weil wir das schon auch für eine realistische Gefahr halten.
Ich glaube, dass ja wir sagen können, dass in den allermeisten Fällen Gott sei Dank wirklich dann auch nichts passiert. In dem Fall, über den wir heute sprechen wollen, ist allerdings tatsächlich in so einer Situation etwas Schlimmes passiert. Und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge von True Crime Lübeck. Ich bin Rabea Ozul und mit mir am Mikrofon ist wieder einmal Sven Wede.
Ja, hallo nochmal. Und wir haben heute auch einen Gast dabei. Und zwar ist das Oliver Vogt, unser Kollege. Moin Olli.
Hallo. Rabea, genau. Hallo Sven.
Oliver Vogt ist Lokalchef bei uns für die Redaktion Herzogtum Lauenburg. Und ich denke, wir haben sogar beide zusammen angefangen. Das ist bestimmt schon über 20 Jahre her. Da haben wir gemeinsam Volontariat gemacht.
Wir haben zusammen volontiert, genau.
Genau. Und ist schon 20 Jahre her, ne? Bestimmt. Ach, wahrscheinlich ja. Schon noch länger.
Jetzt ist es 20 Jahre her.
Genau. Doch. Und Olli war damals auch schon wirklich viel als Polizeireporter unterwegs. Also das ist schon ein Thema, mit dem er sich viel beschäftigt hat. Und ja, und um einen Kriminalfall geht es natürlich auch heute.
Vielleicht klären wir noch mal ganz kurz. Olli, dürfen wir dich Olli nennen in diesem Podcast oder sollen wir dich Oliver nennen? Ihr,
wenn es euch beliebt, nennt mich gerne Olli, ich habe da kein Problem mit.
Gut, weil hier in der Redaktion ist das ja so der Name,
ja.
Dann soll mit dem das auch nicht so alle bleiben. Ansprechen. Deswegen, genau, gut, dann würde ich sagen, bleiben wir dabei. Olli, du wirst uns heute von einem Kriminalfall erzählen, der schon ziemlich lange zurückliegt. Und eigentlich müssen wir sagen, handelt es sich ja sogar um 5 Fälle. Oder besser gesagt um mindestens 5, muss man eigentlich sagen. Aber dazu kommen wir später noch. Und zwar wurden zwischen 1969 und 1984 5 Frauen im Süden des Kreises Segeberg bis an den nördlichen Rand von Hamburg überfallen, vergewaltigt und ermordet. Und das Erstaunliche an dieser doch schrecklichen Geschichte ist ja, dass der Täter erst 42 Jahre nach der ersten Tat überführt werden konnte.
Genau. Und um diese Mordfälle und diese Verbrechen soll es gehen. Man muss vielleicht vorab sagen, also es werden wirklich schreckliche Themen heute, die wir besprechen. Allerdings werden wir natürlich da nicht auf Details zu den einzelnen Mordfällen eingehen. Das wollen wir hier auch nicht. Aber Olli, kannst du uns vielleicht trotzdem erstmal mitnehmen, ja, zu der ersten Tat, zu dem ersten Mord. Was ist da passiert und wann war das?
Das war am 20. Juni 1969 in Norderstedt-Haxheide. Um das einzuordnen, geschichtlich, das war ein Monat vor der Mondlandung. Also es ist nicht tatsächlich eine ganze Weile zurück. Und da war die junge Frau, 22 Jahre alt, Jutta M., frisch verlobt. Die war von Freunden, soweit ich weiß, auf dem Weg nach Hause aus dem Bus ausgestiegen. Und der Täter hat ihr dann aufgelauert, hat sie von hinten gepackt, erwürgt und vergewaltigt. Alles da in diesem Wohngebiet. Also sie war fast zu Hause. Und wie gesagt, kurz vor ihrem Elternhaus hat er sie dann tatsächlich abgeschnappt und abgepasst und getötet. Also genau dieses Horrorszenario, was Rabea eingangs beschrieb, ist dort eingetreten.
Es gab doch sogar später noch, glaube ich, Zeugen aus der Nachbarschaft, die gesagt haben, dass sie sogar noch einen Hilfeschrei gehört haben, oder?
Sie hatten einen Hilfeschrei gehört, ja. Ich glaube, ein Nachbar sagte, er dachte aber, das sei eine Katze gewesen. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es bei Licht besehen eigentlich unfassbar, dass er damit durchgekommen ist. Ich meine, das war mitten in einem Wohngebiet und die Frau hat geschrien und konnte sich auch wehren. Also sie war sogar in Selbstverteidigung geschult. Das war jetzt keine, sie soll sogar einen schwarzen Gürtel gehabt haben. Ne? Also, aber trotzdem hatte sie in diesem Moment keine Chance. Wahrscheinlich, weil sie es auch nicht erwartet hat.
Hat also quasi niemand bemerkt. Ne? Mhm. Wann ist denn die Tat dann entdeckt worden?
Am nächsten Tag hat man ihre Leiche direkt gefunden und in einem Gebüsch, in einem Vorgarten in der Nähe des elterlichen Hauses von Jutta M.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Gebiet, wo das passiert ist. Also du hast ja gesagt Haagsheide, das ist ein Teil von Norderstedt. Ja. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht? Also in was für einem Ort befinden wir uns da?
Norderstedt ist ja größte Stadt des Kreises Segeberg, quasi Vorort von Hamburg, also schon sehr urban. Ne? Da, wo wir uns bewegen, ist halt Einfamilienhausbebauung. Das heißt, normales bürgerliches Milieu.
Und relativ dicht bebaut auch wahrscheinlich. Nicht so ganz ländlich jetzt, sondern bisschen urban, hast du gesagt.
Einfamilienhaus, ne? Mit Garten.
Also eigentlich könnte man ja denken, dass das schon jemand gesehen haben könnte.
Würde man meinen, ne? Okay. Gut, es war eine andere Zeit. Früher spielte sich das Leben vielleicht noch nicht so draußen ab, so um die Zeit. Ne? Aber das kann ich aber... Das hätte ich nicht sagen.
Auf jeden Fall erzielt die Polizei erstmal keinen Ermittlungserfolg. Und es kommt ja das schon relativ schnell zu einer zweiten Tat, richtig?
3 Monate später, genau. Da trifft es die 16-jährige Renate B. Und die Vorgehensweise ist ähnlich. Sie wird erdrosselt, getötet und anschließend vergewaltigt. Diesmal geht der Täter aber anders vor, offenbar aus Angst vor Entdeckung. Ne? Er verschleppt die Leiche nämlich und lässt sie verschwinden. Und tatsächlich wird sie erst, 6 Monate später gefunden, ne? Die skelettierte Leiche.
Ist das auch in Norderstedt oder wo findet das statt?
Er hat sie in einem Waldgebiet versteckt, aber in der Nähe.
Aber auch da, so in der Region?
Ja, genau, in der Region. Die Region, über die wir reden, ist immer so, der südliche Kreis Segeberg, Norderstedt und auch in einem Fall auch Hamburg-Langhorn gewesen.
Weiß man, war sie auch irgendwie zu Fuß unterwegs, dass er ihr aufgelauert hat?
Sie waren alle zu Fuß unterwegs, ja.
Und wieder ist es ja so, dass die Polizei keine Spur vom Täter hat, aber dafür dann schon ein Jahr später das nächste Opfer. Mhm.
Genau, jetzt ist es Angela B. Punkt, auch aus Norderstedt, 22 Jahre alt. Und auch hier wieder Frau von hinten angefallen, erdrosselt, getötet und vergewaltigt.
Wenn jetzt innerhalb von so kurzer Zeit da wirklich so viel schreckliche Verbrechen und Morde begangen wurden, alles in einer Region, kann man sich auch vorstellen, das muss ja dann den ganzen Ort und die ganze Region in Angst und Schrecken versetzt haben, oder?
Da kann man auf jeden Fall von ausgehen, ja. Wenn solche Taten in so kurzer Zeit passieren, in einem engen geografischen Gebiet. Natürlich.
Hat denn die Polizei da gleich also den Zusammenhang hergestellt? Das war ja eigentlich offensichtlich, oder?
Ich weiß nicht, ab wann es offensichtlich wurde. Ne? Also nach meiner Recherchen wurde es eigentlich erst offensichtlich, dass man es mit einem Serienmörder zu tun hat, tatsächlich nach Opfer Nummer 4. Das war im Oktober 1972 Mord an der Schülerin Ilse G. Punkt.
Das heißt, da war eine etwas längere Pause vor, nochmal gut 2 Jahre. Und was ist da geschehen? War das wieder das gleiche Vorgehen?
Das gleiche Vorgehen, ja, wie bei den anderen auch. Hat die Polizei tatsächlich eine Sonderkommission gegründet, weil man es dann wirklich wusste, ja, wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun, der hier sein Unwesen treibt.
Ich habe dazu nochmal eine Frage, weil zum Beispiel die Leiche vom zweiten Opfer, die wurde ja auch erst ein halbes Jahr später woanders gefunden und da wusste man ja noch gar nicht, wie die ermordet wurde. Also das heißt, die wussten ja gar nicht so das genaue Vorgehen, oder? Oder konnten die das an anderen Anhaltspunkten feststellen, also diese Verbindung?
Das lässt sich forensisch lässt sich nachweisen. Wie auch mit den Mitteln der damaligen Zeit konnte man wissen, aha, die Tote ist hier erdrosselt worden. Ne? Das, okay. das war damals schon bekannt.
Aber das erklärt vielleicht ein bisschen, warum es etwas länger gedauert hat, bis man dann wirklich gemerkt hat, dass man es hier mit einem Serientäter zu tun hat, wenn einige der Taten erst so spät entdeckt wurden.
Es ist ja auch nicht so, dass nicht ermittelt wurde. Ne? Es wurde tatsächlich ermittelt und es gab auch einen Tatverdächtigen, einen 37-jährigen Maschinenführer aus Norderstedt. Den hatte man in Verdacht, ne? Und der auch tatsächlich für mehrere Vergewaltigungen verantwortlich war.
Ist er deshalb in Verdacht geraten, weil er quasi so eine Vergangenheit schon hatte?
Wie er jetzt genau in Verdacht geraten ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ne? Aber wie gesagt, die Polizei kannte sich ja aus und er war wegen eines Sexualdeliktes war er ins Visier geraten. Mehrere Frauen hatten ihn noch angezeigt und deswegen hatte man vermutet, er könnte auch der Täter sein. Tatsächlich war er auch wegen eines Mordes angeklagt. Mhm. Aber er ist trotzdem mit einem Urteil wegen sexueller Nötigung nach Hause gegangen, weil man ihm den Mord nicht nachweisen konnte.
Aber man kann vielleicht tatsächlich da erklären, ist es ja ein übliches Vorgehen, denke ich mal, bei Ermittlungen, dass man immer guckt, hat man Vorbestrafte, einschickig Vorbestrafte, die vielleicht aus der Region kommen, ne? Und so wird man dann wahrscheinlich auf den gekommen sein. Aber er war es dann ja nicht, also war nicht derjenige, der verantwortlich war für diese Mordserie. Weißt du denn trotzdem damals, als dann auch diese Sonderkommission gegründet wurde, welchen Spuren ist man denn danach gegangen? Gab es überhaupt Spuren?
Keine Spuren. Es gab eigentlich, die Polizei, wie man so schön sagt, hat von Anfang an im Dunkeln getappt. Ne? Und was eigentlich erstaunlich ist, bei dieser relativ öffentlichen Vorgehensweise hat man nie irgendwie tatsächlich bis auf diesen Einfall, von dem ich vorhin sprach, in Norderstedt, den 37-Jährigen, hatte man nie irgendwie konkrete Spuren.
Ne? Keine gesagt, Zeugenhinweise, ne?
Wie gesagt, das ist mächtige Mittel der DNA-Analyse. Das stand zu der Zeit noch nicht zur Verfügung.
Was hat man denn versucht? Es gab doch, glaube ich, auch einen Versuch, dann zumindest übers Fernsehen oder so Zeugen zu finden. Ist das korrekt?
Aktenzeichen XY gab es zu der Zeit schon. Ne? Ja. Und das wurde auch versucht, ja. Aber der Erfolg war mäßig. Bei diesem letzten Opfer tatsächlich, bei vorerst letztem Opfer, Ilse G. Punkt, der Schülerin, da hatte sich bei der Polizei auch ein Rentner aus Hamburg gemeldet. Der behauptete, ja, das Mädchen habe das aufgegriffen und es sei bei ihr gewesen, ne, die Nacht, warum auch immer. Aber stellte sich im Nachhinein auch als falsche Spur heraus. Einfach hat er sich ausgedacht oder von der anderen gesprochen. Das hatte da mit der nichts zu tun gehabt. Wie gesagt, verschiedene Spuren, die man hatte, aber die waren alle sehr vage und sind letztlich im Sand verlaufen.
Also das heißt, die Polizei kommt da nicht weiter, kehrt ja auch erstmal Ruhe ein. Jahrelang passiert gar nichts mehr. Ja, bis dann, ich glaube, über 10 Jahre später, plötzlich es doch wieder zu einer Tat kommt.
Das war der 3. Februar 1984, 12 Jahre später, der Mord an der jungen Schwesternschülerin Gabriele S. Die kam aus Alvislohe, von der Disco Kutsche. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, aber bekannte Disco früher in der Region. Und da war der Fall aber anders. Da weiß man jetzt im Nachhinein aus den Ermittlungen, dass die junge Frau zu dem Mörder ins Auto gestiegen ist.
So als Anhalterin.
Als Anhalterin, ne? Und dann hat er sich wohl offenbar kurz entschlossen, die junge Frau zu vergewaltigen, hat sie auch vergewaltigt und im Unterschied zu den vorigen 4 Taten danach getötet. Also aus Angst vor Entdeckung.
Und hat er sie auch erdrosselt? Oder wie?
Er hat sie auch erwürgt, ja.
Und aber auch dieses Mal ist es ja so, dass man keine Spur vom Täter hat. Wieder verlaufen die Ermittlungen im Sand. Und das Ganze wird ja zum Cold Case. Ne?
Ja. Lange Jahre. Bis, glaube ich, 2008. Ne? Dann neue Generation von Kriminalbeamten ist dann da und holt sich den Fall nochmal hervor.
Also tatsächlich ist ja ein Vierteljahrhundert später, nach dieser letzten Tat.
Nach der letzten Tat, ja genau.
Ja.
Ja, da muss man sich auch mal vorstellen, was das so für die Angehörigen der Opfer bedeutet, wenn einfach jemand aus der Familie oder Freunde, aus dem Freundeskreis so umgebracht wird, auch auf so eine brutale Art und Weise, und das wird einfach gar nicht aufgeklärt. Also ich könnte mir vorstellen, da, dass das auch für die Menschen sehr schwer sein muss, überhaupt damit so abschließen zu können, ne? Also es geht ja gar nicht, du weißt nie genau, was passiert ist.
Ja, ich glaube auch, dass das eine wichtige Rolle spielt. Also natürlich der Verlust des Menschen an sich ist natürlich schon das Schrecklichste, und dann aber auch nicht zu wissen, was passiert ist, das wird die wahrscheinlich dann auch nicht losgelassen haben. Ne?
Manche Angehörige sind mit der Unsicherheit und Gewissheit gestorben. Ne? Sie konnten nie damit abschließen. Ne? Das hat natürlich Familien zerstört, ne? diese Taten. Das ist jetzt nicht im Einzelnen überliefert. Also ich kenne da zumindest keine Fakten, aber tatsächlich natürlich. Aber man kann es sich vorstellen.
Ja, man weiß ja vielleicht aus anderen Fällen auch, dass tatsächlich häufig die sagen, wenn man einfach nicht damit abschließen kann, weil man irgendwie nicht weiß, was passiert ist, dass es dadurch es wirklich ja sehr schwer wird dann, ne, sozusagen damit eine Art, in Anführungszeichen, Frieden zu machen. Ne?
Und man weiß ja auch noch, dass dieser Mensch, der das getan hat, draußen rumläuft. Das heißt, es ist ja auch immer noch eine Gefahr, die von dem ausgeht. Mhm. Ne? Und ja, es gibt einfach keine Strafe für den, der das getan hat. Jetzt sind da ja aber die neuen Ermittler, die neue Generation von Ermittlern, und die untersuchen den Fall nochmal. Alle Beweismittel vom Fall Gabriele S. wurden ja aufbewahrt, und so können die da wieder drauf zugreifen, können das nochmal untersuchen. Und sie haben jetzt, wir sind ja jetzt schon in den 2000er Jahren, plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Welche sind das, Olli?
Ja, das ist die DNA-Analyse, ne? Der genetische Fingerabdruck. Und tatsächlich ist es gelungen, an der Kleidung des fünften Opfers, Gabriele S., noch Spuren vom Täter sicherzustellen, die man eindeutig zuordnen konnte, die müssen dem Täter gehören. Ne? Das ist eigentlich eine forensische Meisterleistung tatsächlich gewesen, ne? Das so nach so vielen Jahren, nach mehr als 20 Jahren, noch zu sagen, so, pass mal auf, dieses Stück Stoff, was es im Einzelnen war, das stammt vom Täter, so diese Faser. Und daraus denn einen genetischen Fingerabdruck zu rekonstruieren, mit dem man natürlich dann weiter ermitteln kann.
Das heißt, jetzt ging es darum für die Ermittler, den Menschen zu finden, auf den dieser Fingerabdruck, dieser genetische Fingerabdruck zutrifft. Wie schaffen sie das?
Das geschah in dem Fall, auch in anderen Fällen wird das so gemacht, in einer DNA-Reihenuntersuchung. Ne? Das guckt, man guckt so ein grobes Täterprofil, guckt man sich aus, so halt, wie alt muss dieser Mensch gewesen sein, handelt es sich um einen Mann, handelt es sich um eine Frau, ist er in dieser Gegend zu verorten? Und das hatte man immer vermutet, ne, dass der Täter aus der Gegend kommt. Und deswegen hatte man in einem gewissen Umfeld der Morde verschiedene Männer in einem gewissen Alter zur Speichelprobe gebeten. Ne? Und damit, um den halt gucken, passt dieser genetische Fingerabdruck zusammen oder tut er es nicht?
Ist es so, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, ich glaube, man kann sie ja nicht dazu zwingen, sondern man fordert freiwillig auf.
Das ist richtig, genau. Niemand wird gezwungen, man wird freiwillig dazu aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Aber wer es halt nicht tut, ne, und wenn der Täter nachher noch nicht dabei ist unter den Freiwilligen, dann wird natürlich trotzdem weiter ermittelt. Ne? Also ich will nicht sagen, macht man sich direkt verdächtig, ne, aber zumindest werden die Ermittler den Namen dann nicht ohne weiteres streichen. So.
Nee, vermutlich werden sich dann diejenigen, die keine abgeben wollten, mal ein bisschen näher angucken. Ne?
So sieht's
davon
aus.
Kann man ausgehen.
War in diesem Fall aber dann gar nicht mehr nötig.
Sondern war etwa der Täter direkt dabei und hat freiwillig eine Speichelprobe abgegeben?
Der Täter nicht, interessanterweise, sondern sein Bruder, der auch in der Gegend lebte. Und das hatten die Ermittler auch erkannt. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Treffer, passt aber nicht genau. Aber es war zu sehen, es muss sich um einen engen Verwandten handeln. Mutmaßlich, und es war auch richtig der Bruder. Und so ist man tatsächlich nachher, wenige Tage später, nachdem man die Ergebnisse hatte, hat man dann bei Hans-Jürgen S. in Henstedt-Ulzburg an der Haustür geklingelt.
Und was für einen Menschen haben die Ermittler da angetroffen? Wer macht ihnen die Tür auf?
Ein damals zum Zeitpunkt 65 Jahre alt, pensionierter Handwerker, der geschieden, Vater zweier Töchter, und der jetzt seine mehr als 90-jährige Mutter pflegte. Ne? Also ein ganz solider, stiller Mensch, von dem nie irgendwie jemand auch nur geahnt hatte, in entferntesten, er könnte da für diese furchtbare Tatserie verantwortlich sein.
Nun steht also 27 Jahre nach der letzten Tat plötzlich die Polizei bei dem Herrn S. vor der Tür. Wie reagiert der Mann denn darauf?
Zunächst überrascht, ne? Aber er hat sich dann mit der Lage sehr schnell abgefunden und tatsächlich auch jetzt die Taten oder die Tat nicht groß geleugnet. Ne? Also das, die Beweise durch diesen genetischen Fingerabdruck war ja auch erdrückend. Ne? Und insofern
leistet er also auch keinen Widerstand.
Hat auch keinerlei Widerstand geleistet. Ne? Ich nehme an, er war schon überrascht, ne? Tatsächlich nach so langer Zeit, dass die Polizei eben auf die Schliche kommt.
Es ist ja in diesem Fall, muss man vielleicht mal sagen, eigentlich ermitteln sie erstmal ja nur diesen Fall von 1984. Genau, der Zusammenhang ist ja noch gar nicht ganz klar.
Der Zusammenhang Taten, ne? Besteht noch nicht zu der Zeit. Ne? Es geht nur um diesen Mordfall Gabriele S., von dem man ja auch noch nicht wusste, dass er überhaupt mit diesen anderen vier Taten zusammenhängt. Allein wegen dieses großen zeitlichen Abstands von 12 Jahren, die zwischen dieser ersten Tatserie und der letzten Tat gelegen.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie es dann weitergeht mit Hans-Jürgen S., es wird dann ja sicherlich zum Prozess kommen. Olli, kannst du uns noch ein bisschen mehr über diesen Mann erzählen? Also du hast ja schon erzählt, wie er zu dem Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde, gelebt hat, nämlich eigentlich relativ ja, in bescheidenem Wohlstand, unauffällig, eigentlich wie so ein ganz normaler Typ. Weißt du, wo er so herkommt? Wie hat er all die Jahre zuvor gelebt? Wie ist vielleicht seine Kindheit verlaufen? Gab es da Auffälligkeiten?
Auffälligkeiten? Es war eine arme Kindheit, ne? So viel lässt sich sagen. Er ist ja auch in der Region aufgewachsen. Und sein Vater war auch Handwerker, ne? Kein sehr erfolgreicher. Also Armut bestimmte das Leben, aber das ging zu der Zeit ja vielen so. Ne? Das war jetzt nicht so, wo man sagte, das war jetzt irgendwie bemerkenswertes Elend. Ne? Das war halt kleinbürgerliche Verhältnisse, kann man durchaus sagen. Und ansonsten, soweit ich weiß, hat die Schule nicht zu Ende gemacht, hat sie abgebrochen, ist dann Tischler geworden. Ging zu der damals noch so ohne Schulausbildung eine Handwerkerlehre zu machen. Und ich weiß, er hat Fußball im Verein gespielt und HSV-Fan war er. Fuhr einen alten BMW mit HSV-Utensilien drin, so viel weiß man. Und ich glaube, er pflegte auch ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern. Ne? Also wie gesagt, es gab, die Polizei hat später Postkarten gefunden, ne, an den liebsten Papi der Welt. Und es gab da, in der Hinsicht gab es überhaupt nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass jemand zu solchen Taten fähig ist.
Keine Vorstrafen oder sowas, irgendwie schon Kriminalfälle?
Es gab eine Vorstrafe von 1993, ne, die spielte da jetzt aber erst keine Rolle. Ne? Da hat er wurde er angeklagt und verurteilt wegen Vergewaltigung einer Prostituierten. Aber als jetzt man ihn jetzt wieder auf die Spur kam, da war diese Tat eigentlich schon längst vergessen und aus dem Zentralregister auch gelöscht.
War er denn im Gefängnis richtig dafür?
Nee, das war eine Bewährungsstrafe, zu der damals verurteilt wurde. Ein Jahr auf Bewährung, meine ich.
Wegen Vergewaltigung, okay. Mhm. Gut, das heißt, dieser Mann sitzt jetzt im Polizeiwagen und ja, wird zur Polizei gefahren, kommt wahrscheinlich in Untersuchungshaft und dann kommt es zum Prozess, nehme ich an.
Noch nicht ganz, nee. Erstmal, als er Untersuchungshaft sitzt, bestellt er einen Aufseher und sagt, ja, ich muss nochmal mit der Polizei reden. Und die fahren dann auch zu ihm. Und dann kommt es ja, ich sag ja, diese vier Taten, für die bin ich auch verantwortlich. Ne? Das heißt, diese vier jungen Frauen, Jutta M., Angela B., Renate B. und Ilse G., auch die habe ich getötet. Ne? Hat er dann, er hätte es nicht, wie gesagt, er hat tatsächlich ohne Zwang zugegeben. Er wollte reinen Tisch machen, haben sich Beamte später erinnert.
Aber in dem Moment wird sozusagen aus dem Herrn S. aus einem Mörder ein Serienmörder.
So sieht's aus.
Ab wann gilt denn eigentlich jemand als Serienmörder? Gibt es da so eine Definition für?
Ich habe gesehen, es gibt eine FBI-Definition. Ne? Und da wer zwei Menschen in unabhängigen Taten ums Leben bringt, der gilt dann als Serienmörder.
Okay. kommt es jetzt zum Prozess. Also jetzt haben sie dann ja 5 Morde, die er gestanden hat. Mhm. Das müsste ja eigentlich dann reichen, ne? Um ihn vor Gericht zu bringen.
Das reicht. Schon der erste Mordfall hätte ausgereicht, ihn vor Gericht zu bringen, ne?
Wir sind jetzt in welchem Jahr inzwischen?
Wir sind Ende 2011, ne? Wo der Prozess vor dem Kieler Landgericht beginnt.
Warst du damals dabei?
Ich war selbst im Prozess, ja. Zumindest am ersten Verhandlungstag und am letzten. Ich hätte gern alle verfolgt, aber ich weiß nicht, ob wir später noch dazu kommen. Teile des Prozesses und auch die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil es wurden auch seine Ex-Frau und seine frühere Lebensgefährtin, die auch gleichzeitig seine Schwägerin war, wurden dann auch zu seinen sexuellen Vorlieben befragt. Ne? Und das ging in intimste Details, dass das Gericht dann gesagt hat, wegen der Persönlichkeitsrechte dieser Beteiligten,
das soll nicht so öffentlich ausgebreitet werden.
Nicht in die Öffentlichkeit. Ist einerseits verständlich, aber andererseits bei so einem großen Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist auch so ein bisschen bedauerlich.
Man muss wahrscheinlich sagen, es geht dann da vor allem um die Persönlichkeitsrechte natürlich auch der Zeuginnen, ne? Jetzt und nicht um ihn in dem,
genau,
Fall, ne? Sondern darum, die zu der schützen, Zeuginnen, weil sie dann auch über ihr Sexleben mit ihm berichten
müssen. Sie hatten natürlich völlig unbeteiligt. Sie haben weder das gewusst noch geahnt und waren eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern waren gänzlich unbeteiligt an dem All. Ne? Insofern hat es gerecht gesagt, die wollen wir nicht in die Öffentlichkeit ziehen.
Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, beim Auftakt warst du da und auch zum Ende. Kannst du trotzdem mal ein bisschen berichten, wie dieser Prozess abgelaufen ist, wie groß war da sozusagen das öffentliche Interesse und wie hat das alles stattgefunden?
Medienanfragen war groß, ne? Das ist auch klar, bei so einem Fall hat es bundesweit ja auch für Aufsehen gesorgt. Nach so vielen Jahren wird so eine Tatserie aufgeklärt. Und also ich kann mich erinnern, der Gerichtssaal war auf jeden Fall voll. Man musste sich auch vorher, glaube ich, akkreditieren beim Gericht, dass man dann auch einen Platz kriegte. Fotos waren nicht zugelassen. Es gibt auch kein Bilder von irgendwie Hans-Jürgen S. im Gericht. Ne? Tatsächlich war nur eine Gerichtszeichnerin vor Ort. Das war das erste und einzige Mal, dass ich das erlebt habe in einem Prozess, dass tatsächlich noch das Mittel der Gerichtszeichner zum Einsatz kam. Aber er hatte die Kammer damals so verfügt.
Und sie hat dann quasi die Menschen gezeichnet, die da saßen. Also auch Hans-Jürgen S., Richter und
den Richter und auch die Nebenkläger. Ne? Es waren ja auch Angehörige von 2 Opfern. Ich meine, das waren auf jeden Fall die Gabriele S. und die Renate B. Die da waren die Schwester, glaube ich, als die Schwestern als und der Bruder als Nebenkläger vertreten, auch anwaltlich vertreten.
Mhm. Äußert sich denn Hans-Jürgen S. zu den Vorwürfen?
Nur schriftlich. Er hat sich, er macht keine, erst keine Angaben dazu. Er hat macht Angaben zu seiner Person, aber ansonsten sagt er oder lässt er schriftlich verlesen über seinen Anwalt, er könne sich damit nicht nochmal auseinandersetzen, das schaffe er nicht. Und er räume aber alle Taten ein, entschuldige sich dafür und er könne das nicht mehr fassen, dass er so dieses Verbrechen begangen hat und er sei heute ein anderer. Und dann hat er nur noch indirekt erfahren, nämlich die Polizeibeamten, die ihn damals vernommen haben, die ihn begleitet haben, die haben denn aus seiner Vernehmung erzählt.
Welchen Eindruck hat denn Hans-Jürgen S. auf dich gemacht? Du hast ja ihn direkt gesehen und erlebt als Mensch. Was war das für ein Typ?
Ja, was ich vorhin schon sagte, ne? Ein Mann, von dem man, wenn man auf die Straße tritt, von dem man Dutzende sieht, ne? Ein älterer Herr, bisher mit Hüftschaden, der konnte nicht so richtig laufen, grauer Bart, noch nicht ganz grau, graumeliert. Wie gesagt, kein unsympathischer Mensch, auf jeden Fall niemand, dem man derartige Verbrechen zutrauen würde.
Aber dafür, dass er sagt, er möchte rein Tisch machen und sei jetzt ein anderer Mensch, ist das ja doch irgendwie, dann bin ich eher bestürzend. Wenn er dann aber sich im Grunde genommen davor drückt, sich dann nochmal zu äußern und sich dann einfach über den Anwalt sozusagen sagt, dass er sich entschuldigt, das ist das klingt ja doch eher lapidar, ne?
Ja.
Und nicht angemessen einfach der Sache.
Nein, so habe ich es auch empfunden, ne? Wie gesagt, in seinem letzten Wort, und dann hat er auch Emotionen gezeigt. Er hat auch in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung hat er auch geweint und gefleht, es tue ihm leid und er wisse, was er für ein Unglück den Angehörigen zugefügt hat. Aber gleichwohl, nee, so richtig Auseinandersetzung so seinerseits hat damit jetzt während des Prozesses nicht stattgefunden. Das ist wahr.
Hat man denn
also er wirkte so, das klang auch so während des ganzen Prozesses durch. Er war so, er schilderte so, als sei er so, habe er ratlos vor sich selbst gestanden. Ne? So diese Taten, das sei so über ihn gekommen, wie etwas, gegen das er sich nicht habe wehren können. Ne? Das war so eigentlich das, was da zum Ausdruck kam.
Hat man denn trotzdem auch anhand der Zeugenvernehmung und der Dinge, die er ja bei der Polizei gesagt hat, erfahren, was denn jetzt eigentlich ja die Motive waren? Waren das rein sexuelle Motive? Ging es da um die Lust am Töten? Also was war das, was diesen Täter angetrieben hat?
Das Motiv war offenbar tatsächlich rein sexueller Natur. Einmal das, also er hatte tatsächlich diese Fantasie, mit Frauen Sex zu haben, die völlig wehrlos sind. Ne? Das war eine Fantasie, die ihn schon von Jugendtagen an die immer wieder vorgeschwebt ist. Und es hinzu kommt, er hatte Kontaktschwierigkeiten mit Frauen. Ich meine, der Polizist, der schilderte im Gericht, das war vor der ersten Tat, er ist wohl bei einer Tanzveranstaltung gewesen. Und da habe er sich so dahingehend geäußert, ja, die Frauen, die lachen immer über einen. Und er hat sich auf jeden Fall im Umgang mit Frauen, hat er sich immer unsicher gefühlt. Obwohl er war kein hässlicher Mensch. Also im Gegenteil, er war sogar ein Frauentyp, ne, wurde er zum Teil beschrieben, damals in jungen Jahren. Also ein normaler, sportlicher, junger Mann. Aber wie gesagt, er kam mit Frauen aus irgendeinem Grunde nicht klar, konnte nicht kommunizieren.
Und hat dann daraus so eine Art Wut auf die entwickelt.
Auch, und es war wohl auch so eine Art Wut, ne? Also dieser Mord an Jutta M. passierte, da war es wohl so eine Frustsituation, was ich sagte, vorausgegangen. Ne? Er fühlte sich zurückgesetzt, er hatte da nicht den Erfolg beim anderen Geschlecht, den er sich erwartete. Und so, das hat ihn denn so zu dieser Tat getrieben. Aber er hatte trotzdem diese Fantasien von einer mit einer wehrlosen Frau Sex zu haben, die hatte er schon vorher.
Und die muss ja eigentlich auch mit einer treibenden Kraft gewesen sein, denn diese andere Begründung, die er jetzt geliefert hat für die erste Tat, ne, diese Frustration, kann ja dann eigentlich nachher keine Rolle mehr gespielt haben, denn er war ja später auch verheiratet, er hatte Kinder, also er hat ja nachher durchaus ist es ihm ja gelungen, eine normale Beziehung zu führen und trotzdem wurde er wieder zum Täter. Mhm.
Weiß man, ob er denn sowas auch in der Ehe irgendwie gezeigt hat? Du meintest ja, dass die Ex-Partnerin auch befragt wurde und das war ja nicht öffentlich, aber aus dem Urteil ging da irgendwas draus hervor. Oder war es wirklich so, dass es diese zwei verschiedenen Persönlichkeiten gab? Einmal dann den Familienvater, den netten Ehemann und dann den Hans-Jürgen S., der da die Frauen kaltblütig ermordet hat.
Tatsächlich war es so. Also seine Ex-Partnerin, die vernommen wurden, einmal seine Ex-Frau, mit der er nachher getrennt hatte und dann seine Schwägerin, mit der er dann Beziehung führte, die beschrieben ihn beide schriftlich im Gericht als liebevollen Mann, ne? Auch in sexueller Hinsicht. Ne? Es hat da keine sadistischen, gewalttätigen Neigungen gegeben. Never ever.
Der klassische Täter mit den zwei Gesichtern. Ne? Zu Hause liebevoller.
Zwei Gesichter, ja. Er hatte sogar seinen Töchtern hat er eingeschärft, nachts nicht allein unterwegs zu sein. Ne?
Ja, gruselig.
Ja, also wirklich. Die ersten drei Morde sind ja auch innerhalb relativ kurzer Zeit von ihm begangen worden. Das war ja 1969, zwei und dann nochmal ein Jahr später der nächste. Dann vergingen 2 Jahre bis zu dem vierten Mord und dann ja nochmal 12 Jahre bis zu dem fünften. Und von da an hat er dann ja bis zum Schluss keinen Mord mehr begangen. Zumindest hat er keinen gestanden und es wurde ihm ja, glaube ich, auch keiner mehr nachgewiesen, oder? Also gibt es irgendwelche, vielleicht noch einen Verdacht, dass er in irgendeine andere Tat noch involviert gewesen sein könnte? Also jetzt natürlich mal abgesehen von der Vergewaltigung der Prostituierten, für die er ja auch verurteilt wurde. Aber ansonsten, also das, wie kommt das, dass jemand in kurzer Zeit 3 Morde hintereinander begeht, dann wieder eine ganze Zeit nicht, dann wieder ganz lange nicht? Und also was hat ihn da bewegt? Wie kam das zustande? Gab es da irgendwelche Aufschlüsse drüber?
Also diese Lücke zwischen den ersten 3 und dem 4. Mord, die ist so zu erklären, dass er tatsächlich denn eine normale Beziehung geführt hat. Also in diesen 2 Jahren zwischen dem 3. und dem 4. Mord hat er geheiratet. Und als er den 4. Mord an der Ilse G. beging, war seine Frau auch schon schwanger mit der ersten Tochter. Und dann, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber es war auch Situation Wut aus seiner Frau irgendwie, es fiel mal das Wort aus, was die Beamten wiedergegeben hatten im Gericht. Ja, sie sei frigide und er hatte da eine Wut im Bauch und deswegen hat er sich dann, wie gesagt, ein neues Opfer gesucht. Mitunter war es auch so, hat es zumindest die Beamten geschildert, er hat es zum Teil bedauert, ne? Er hatte einmal gesagt, ich weiß es nicht mehr bei welcher Tat, aber ich hoffte, sie würde abbiegen, aber tat es dann doch nicht, ne? Und das heißt, er, so aus seiner Sicht, war dann dazu gezwungen, so diese Frau zu töten, weil sie eben nicht rechtzeitig abgebogen war.
Er war also, sich ja, selber irgendwie ausgeliefert.
Genau, das ist das, was du richtig beschrieben, ne? Er fühlte sich selbst, so hat er es dargestellt, ob es so war, wissen wir nicht, aber er hat es eben so dargestellt, er konnte nicht anders.
Ja, ich finde, man hört hier eigentlich was man häufiger mal bei Tätern hört, nämlich eher jemanden, der schnell dabei ist, anderen die Schuld zu geben für seine eigenen Taten. Der einerseits sagt, er möchte damit aufräumen und rein Tisch machen, aber dann doch, dann hat seine Frau irgendwie ein anders gemischtes falsch verhalten und dann ist das Opfer nicht abgebogen. Also ich meine, klingt das doch wie eine ziemliche Schuld, Entschuldigung.
Ob er ihm die Schuld gegeben hat, ich würde es soweit nicht gehen, eine Rechtfertigung vielleicht. Ne? Also das Motto, dass er erklärt hat, warum er so gehandelt hat in dem Moment, ne? Weil er wütend war, weil er frustriert war von den anderen Frauen da bei der Tanzveranstaltung. Und ja gut, klar, es ist eine Art Rechtfertigung, die er sucht. Ich will nicht sagen, dass er den anderen die Schuld gegeben hat, aber...
Es klingt so ein bisschen raus, dass das dann so die Anlässe waren oder die Momente, in denen er dann vielleicht mit seinen Emotionen nicht mehr wusste, umzugehen und sich selber dann eben so, wie ich schon gesagt habe, so ausgeliefert war. Also das hat ihn dann irgendwie getriggert oder aufgewühlt oder so und dann hat er das getan. Ohne so richtig die Kontrolle darüber zu haben.
So hat er es dargestellt, ja. Aber wie gesagt, ob es die Kontrolle gab oder nicht, ne, da kommen wir gleich noch vielleicht nochmal drauf, da waren sich ja auch die beiden Gutachter nicht einig am Ende der Verhandlung.
Also gab es dann auch psychiatrische Gutachter?
Ja, genau. Wie gesagt, in dem Verfahren waren 2 Gutachter. Ein Psychiater vom Gesundheitsamt in Kiel und ein Sexualforscher aus Hamburg. Ne? Wie gesagt, während der Psychiater vom Gesundheitsamt, ich kann den Namen nennen, Michael Jees, ist zu dem Schluss gekommen, dass, wie gesagt, es keine Hinweise gebe auf irgendeine eingeschränkte Schuldfähigkeit oder verminderte Steuerungsfähigkeit. Ne? Er sagte, Hans-Jürgen S. hätte jederzeit die Kontrolle gehabt und immer die Möglichkeit gehabt, von seinen Taten Abstand zu nehmen. Hat er aber nicht getan.
Er hat ja auch zwischendrin 10 Jahre Pause gehabt, wo keine Tat war. Das heißt ja, dass er durchaus in der Lage war, das zu kontrollieren.
Mhm. Genau, der zweite Gutachter, ein Herr Brieken aus Hamburg, der, wie gesagt, hatte es durchaus für wahrscheinlich erklärt, nicht mit letzter Gewissheit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass, wie gesagt, eine Persönlichkeitsstörung vorgelegen hat. Ne? Also zumindest bei den ersten beiden Taten war er sich dann relativ sicher, dass die Steuerungsfähigkeit nicht vorlag, ne? Dass er sich nicht dagegen hätte entscheiden können, weil die, wie gesagt, diese sexuelle Störung und auch der sexuelle Sadismus, der in ihm vorlag, eben die Überhand genommen haben. Ne? Bei dem Tat 3 und 4 sei es womöglich so gewesen, da war er sich am Ende nicht ganz sicher. Und bei dem 5. Tat, wie gesagt, 12 Jahre später, da war auch der zweite Gutachter Ansicht, der hätte sich auch dagegen entscheiden können, ne? Weil irgendwie man verändert sich, ein Mensch verändert sich ja im Laufe seines Lebens, ne? Und die der sexuelle Hunger war vielleicht nicht mehr so groß wie als junger Mann und deswegen sei dieser Fall auch nach Ansicht des zweiten Gutachters anders zu werten als die ersten Taten.
Damit war er dann ja auf jeden Fall voll schuldfähig.
Das Gericht ist nachher zu der Einsicht gekommen. Die sagten, die haben sich das angehört und aber man ist dann letztlich dem ersten Gutachter gefolgt, ne, dem Psychiater vom Gesundheitsamt, Herrn Jees. Und dass eben das Gericht nicht angenommen hat, dass hier eine verminderte Steuerungsfähigkeit vorgelegen hat.
Die Nebenkläger, die Angehörigen, deren großer Wunsch war es ja, dass er tatsächlich bis zum Ende seines Lebens ins Gefängnis kommt. Wie ist denn das Urteil nachher ausgegangen?
Das Urteil, ja, einmal normal lebenslänglich, und das Gericht hat nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ne? Also wenn es bei einer normalen Verurteilung lebenslänglich, dann ist eine Haftprüfung nach 15 Jahren möglich. Das heißt, dann befindet ein Gremium darüber, ob jetzt der Häftling entlassen werden kann oder nicht. Ne? Das ist jetzt im Falle von Hans-Jürgen S. wäre das, glaube ich, 2026 der Fall. Ne? Dann ist er 80 und könnte dann aus dem Gefängnis rauskommen. Trotzdem, ich fand es erstaunlich, dass die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wurde. Bei der Heftigkeit dieser Taten, bei der Vielzahl dieser Taten, hat das Gericht dennoch davon Abstand genommen. Also er ist quasi für 5 Morde so verurteilt worden wie für einen Mord. Also ich glaube, das Urteil wäre nicht anders ausgefallen, hätte er die anderen 4 Taten nicht zugegeben.
Und wenn diese besondere Schwere der Schuld festgestellt worden wäre, dann hätte man wirklich davon ausgehen können, dann wäre er ja nie wieder rausgekommen.
Nee, das gibt es ja auch immer wieder Prüfungen, ne, ob denn jemand wieder entlassen werden darf. Aber der wäre dann halt ja in Sicherungsverwahrung gegangen nach Ende seiner Haftstrafe.
Wie haben denn Nebenklage so darauf reagiert, auf das Urteil? Wurde das dann kritisiert von denen?
Es wurde kritisiert, ja. Also es war schon eine Enttäuschung da. Ne? Natürlich war man froh. Ich meine, das ist mal lebenslängliche Haftstrafe, ist ja nicht nichts. Ne? Das ist lebenslange Haft. Das bedeutet ja was. Aber ich glaube, aber die Nebenklage hatte auch gefordert, eben die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Die Kammer hat dann gesagt, ja, wir haben da in der Frage lange mit uns gerungen, aber letztlich hätten die Argumente denn nicht die besondere Schwere der Schuld festzustellen überwogen. Das war zu einem, weil er diese Taten gestanden hatte, weil er kooperativ war, und zum anderen befand das Gericht, mit 65 Jahren ist man denn besonders haftempfindlich. Das heißt, das ist dann ein Unterschied, ob das jetzt mit 45 oder mit 65 passiert. Ne? Das heißt, er wird 80 Jahre alt sein, wenn er da möglicherweise aus der Haft kommt.
Wie hat er denn auf das Urteil reagiert? Du hast vorhin schon gesagt, er hat geweint, er hat sich entschuldigt.
In seinem letzten Wort hat er geweint, ja. Also sonst stand er immer so ein bisschen neben sich. Er hatte auch, hatte jetzt wenig Emotionen gezeigt, hatte immer so an seinem Brillen-Itch wie herumgenestelt die ganze Zeit. Das war immer sein Ding, hat wenig hochgeguckt. Aber das Urteil, das hat ihn doch ziemlich angefasst.
Wo ist er denn hingekommen ins Gefängnis?
Soweit ich weiß, Lauerhof, also keine 10 Kilometer von hier.
Und da sitzt er auch immer noch, und es könnte sein, dass er in wenigen Jahren vielleicht sogar wieder freikommt.
Ja, wie gesagt, dann steht 2026 steht dann die erste Haftprüfung an, und dann ja wird darüber befunden, auch von gerichtlicher Seite, ob dieser Mensch entlassen werden kann.
Du hast es ja schon kurz angerissen, dass du das Urteil nicht ganz nachvollziehen konntest. Trotzdem würde ich es einfach gerne mal euch fragen. Findet ihr das nachvollziehbar, die Gründe des Gerichts, dass wir jetzt hier tatsächlich einen Serienmörder haben, der vielleicht nochmal auf freien Fuß kommt dann in 2 Jahren?
Wie gesagt, ich habe mich schwer getan mit dem Urteil. Das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, ich habe schon andere Mordprozesse erlebt, da ging es um ein Opfer, was jetzt nicht weniger schlimm ist, aber da war man weitaus dichter dran, ne, weil die Taten lagen noch nicht so lange zurück. Ne, die Emotionalität war viel größer. Und bei diesen Taten von Hans-Jürgen S., das war halt schon Geschichte. Ne? Die Angehörigen waren zwar da, aber die hatten ja auch schon damit abgeschlossen nach so langer Zeit. diese Opferperspektive, die spielte da eigentlich so im Gerichtssaal nicht mehr so die große Rolle. Ne? Man hat über die Opfer nichts erfahren. Was waren das für junge Frauen, die er da aus dem Leben gerissen hat? Und insofern kam diese Seite eigentlich zu kurz.
Ich habe mich gefragt, ich hätte das mit dem Alter zum Beispiel ganz anders gesagt. Hier hat das Gericht ja das hohe Alter als Begründung dafür genommen, warum sie dann das in Anführungsstrichen mildere Urteil gewählt haben. Man könnte ja auch sagen, er hat nach diesen Taten noch sehr lange ein ganz normales Leben führen dürfen. Man hat ihn ja nun wirklich erst sehr spät gekriegt. Das könnte ja auch Argument dafür sein, dass man sagt, okay, dafür jetzt im Sinne, also nicht vielleicht, ich weiß nicht, ob er dann noch gefährlich ist am Ende. Das werden ja dann andere Sachverständige prüfen. Aber im Sinne des Sühnegedankens wäre es dann ja vielleicht gerechtfertigt, wenn er dann zumindest den Rest seines Lebens in der Gedämpfe verbringt.
Hätte ich auch so gesehen, ja. Und wie gesagt, das Gericht hatte tatsächlich mit gerungen. Ich hatte auch anschließend die Staatsanwaltschaft gefragt, die ja auch die gefordert hatte, lebenslang und Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, ob die Staatsanwaltschaft dann Rechtsmittel einlegen wird. Hat sich aber letztlich dagegen entschieden. Ne? Obwohl man der Meinung war, ja, das Gericht hätte auch zu einem anderen Schluss kommen können. Also es stand auf der Kippe. Ne?
Und es wird ja auch jetzt offen bleiben. Wir wissen ja auch nicht, wie dann entschieden wird in 2 Jahren.
Ganz zum Schluss hätte ich jetzt noch mal eine Frage, Olli. Gibt es noch Verbrechen, die offen geblieben sind bis heute, wo vielleicht vermutet wurde oder wird, dass Hans-Jürgen S. eventuell was damit zu tun haben könnte?
Es hat diese Vermutung nach seiner Verhaftung gegeben, ne? Und auch entsprechende Prüfungen. Tatsächlich gab es in einem zeitlichen Zusammenhang und auch in einem weiteren räumlichen Zusammenhang in Stormarn, im Kreis Stormarn, im Kreis Herzogtum Lauenburg und auch südlich der Elbe davon.
Also rund um Hamburg.
Rund um Hamburg, ja. Diesmal jetzt, wie gesagt, wir befinden uns bei Hans-Jürgen S. befinden wir uns nördlich von Hamburg und jetzt sind wir im Osten von Hamburg und im Südosten. Da wurden auch 3 junge Mädchen, junge Frauen, also auch so 13 bis 16 Jahre alt, wurden dort ebenfalls getötet, sexuell missbraucht und anschließend versteckt.
Wann war das?
Das war, wie gesagt, engen zeitlichen Zusammenhang. Das war
okay,
auch Anfang der 70er Jahre. Also es war tatsächlich, ging das sogar einher, ne? Also Taten waren zum zeitgleich. Also als die Ilse G. Vermisst gemeldet wurde, an demselben Tag hatte man in einem anderen Fall in Herzogtum Lauenburg da eine Leiche entdeckt. Also es war tatsächlich, der zeitliche Zusammenhang war sehr eng. Konnte da aber keinen Nachweis führen und Hans-Jürgen S. hat diese Taten auch nicht gestanden. Ne? Also wie gesagt, auch wenn sie da zum Modus operandi passten, ne? Eben das Erdrosseln, der sexuelle Missbrauch, wie gesagt, passt es geografisch nicht ganz, weil er hat ja die Taten, über die wir jetzt gesprochen haben, die reihen sich ja alle wie so eine Perlenschnur auf, von Hennstedt-Ulzburg im südlichen Kreis Segeberg bis nach Hamburg. Ne? Das ist so eine Linie. Und da sind wir jetzt aber in einem anderen Gebiet, wo er sich ja auch nicht auskannte. Ich persönlich glaube nicht, dass er auch dafür verantwortlich war. Ausschließen kann ich es nicht, kann keiner.
Die ersten 4 Morde hat er ja dann auch freiwillig nochmal gestanden, also aus Eigeninitiative. Mhm. Ja, dann hätte er ja auch die anderen Morde vielleicht gestanden, wenn er sie begangen hätte. Aber gut, das weiß man natürlich jetzt so nicht. Man kann ja nicht in den Kopf schauen.
Man kann nicht in den Kopf schauen, nee. Ich hatte diese Frage auch gestellt, aber an einen Forensiker sagte, wenn jemand 4 Taten zugibt, warum gibt er denn auch nicht alle anderen zu? Ne? Ja, es kann durchaus sein, ne? Weil er vielleicht da irgendwie eine bestimmte Beziehung zu hatte oder das nicht mehr wahrhaben will. Also es gäbe Gründe, ne, warum jemand so etwas tut. Aber wie gesagt, es wäre die schlechte Nachricht, wenn er es nicht gewesen wäre, weil dann lief ja noch mindestens ein anderer Täter frei herum.
Aber wer weiß, vielleicht, das lehrt uns ja dieser Fall, kann man selbst, wenn es da noch einen anderen Täter gibt, da die Hoffnung haben, dass der auch noch geschnappt wird, auch nach so vielen Jahren. Denn das haben wir ja gesehen, das ist möglich, dass man die Chance hat, auch noch Jahrzehnte später solcher Täter habhaft zu werden. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, haben wir alles besprochen zu diesem, ja doch, sehr, sehr erschütternden Fall und Ich bedanke mich bei dir, Olli, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
Ja, danke auch, dass ich eingeladen war.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden und sage mal, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.